Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, dieser Zusammenstoß war unumgänglich. Wenn Gott, der Schöpfer und Herr aller Dinge, in diese Welt tritt, die unter dem Fürsten dieser Welt steht, dann muss es zwangsläufig zu einer Konfrontation kommen. Denn der böse Machthaber sieht sein Reich in Gefahr. Daher beginnt er, sich zu regen, beginnt seine listige Intelligenz einzusetzen und versucht, das gute Werk Gottes zu vereiteln. Das Auftreten unseres Herrn Jesus Christus steht von Anfang an im Zeichen des Kampfes mit Satan. In der Wüste wird er versucht und besiegt ihn, schmettert ihn nieder. Dann sogleich, als er sein öffentliches Wirken antritt, werden ihm Besessene gebracht, die er befreit, aus denen er den Teufel austreibt. Und auch in den Reden, in den Predigten unseres Herrn spielen Satan und sein Anhang, die gefallenen Engel, eine wichtige Rolle. Man kann eigentlich das Evangelium nicht ernst nehmen und gleichzeitig an der Realität, an der Existenz eines Teufels und seines Anhanges zweifeln. Und doch geschieht das in unseren Tagen. Ja, man könnte sagen, der ganze sogenannte theologische Mainstream und die weitgehende Verkündigung in der Kirche leugnet entweder direkt diese Wirklichkeit oder geschieht so, als ob Satan nicht existiere. Eine gewisse Vorreiterrolle im deutschsprachigen Raum, eine traurige Vorreiterrolle, hat der Theologe Herbert Haag gespielt, in Deutschland geboren, aber in Luzern damals dozierend, der im Jahre 1969 sein berühmt gewordenes Buch veröffentlichte, Abschied vom Teufel. Und das, was er darin darlegt, ist so etwas wie Allgemeingut des sogenannten aufgeklärten christlichen Denkens der Gegenwart geworden. Werfen wir einen kurzen Blick auf einige der Thesen, die in diesem Buch uns vorgetragen werden. Zunächst stellt er ganz einfach fest, dass die Teufel und übrigens auch die Engel einem überholten, einem mythischen Weltbild angehörten, das sich mit der heutigen wissenschaftlichen Auffassung der Dinge nicht mehr vereinbaren lasse. Ja, für den heutigen Menschen stellten diese Vorstellungen lächerliche und geradezu ärgerliche Überreste aus dem Heidentum dar. Und deshalb müsse sich das Christentum endlich von solchen fremden Zutaten, von abergläubischen Vorstellungen befreien, damit der wahre und gültige Kern unseres Glaubens hervortrete. Eine zweite These lautet, dass der Teufel, wie ihn die Christenheit bisher verkündet hat, in Wirklichkeit nur eine Personifizierung des Bösen darstellt, das im Menschen ist. Der Mensch habe nun einmal das Bedürfnis, sich zu exkulpieren, das heißt, sich von der eigenen Schuld frei zu erklären. Und da helfe es ihm eben, wenn er sich vorstelle, dass in Wirklichkeit nicht er selber es ist, von dem dieses Böse ausgeht, sondern dass sich da ein Wesen befindet, in dem dieses Böse sozusagen verkörpert und verdichtet ist. Der ist es dann, der mich zum Bösen ziehe. Und so kann ich sagen, ich selber bin noch weitgehend von Schuld frei. Der Teufel also sozusagen als eine Projektion des Bösen in unserem Inneren nach außen, um sich dadurch, ob man es zugibt oder nicht, aus der eigenen Verantwortlichkeit zu stehlen. Und noch eine dritte Feststellung, die in dem Buch des Exegeten, also des Schriftgelehrten Herbert Haag zu finden ist und die wir heute immer wieder bis in Religionsbücher in den Schulen hinein begegnen. Er sagt, die Fälle von Besessenheit, die im Neuen Testament vorkommen, lassen sich allesamt als Krankheiten erklären. Es ist also eine Auffassung des Menschen von damals, der das, was wir heute für eine körperliche oder eine psychische Krankheit halten, mit irgendwelchen dämonischen Mächten in Verbindung bringt. Und es gehe nicht darum, dass hier ein Mensch von einer persönlichen Macht in Besitz genommen werde. Vielmehr sollten diese Erzählungen des Neuen Testamentes uns schlicht und ergreifend sagen, dass Jesus derjenige ist, der uns körperlich und seelisch heil macht. Vergessen wir also den alten Teufelsglauben. So einige der wichtigsten Auffassungen, die, wie gesagt, in der heutigen Theologie und auch in der Verkündigung, wie sie an das Kirchenvolk gelangt, weit verbreitet ist. Schauen wir doch einmal näher hin, ob diese Aufstellungen auch wirklich zu Recht vorgetragen werden. Zunächst also die Meinung, es handle sich bei der Überzeugung davon, dass es einen Teufel gebe, um ein überwundenes Weltbild, um eine magische und abergläubische Vorstellung der Dinge. Dazu ist zu sagen, dass es tatsächlich auch unter Gläubigen, auch unter sehr Frommen Vorstellungen gibt, die abergläubisch sind. Wenn man also vorschnell und leichtfertig bildliche Darstellungen des Teufels für die Wirklichkeit hält oder bestimmte Naturphänomene direkt mit ihm in Verbindung liegt, dann handelt es sich hier wohl tatsächlich um eine abergläubische Sicht der Dinge. Aber, liebe Gläubige, das, was in der Heiligen Schrift vom Satan gesagt wird, ist eben anderer Art. Hier wird nicht sozusagen eine mythische Trübnis über unser Denken ausgebreitet. Im Gegenteil, die Heilige Schrift ist ein aufklärerisches Buch. Sie hilft uns nämlich erst, das Geschehen der Welt und auch das, was sich in unserem eigenen Leben ereignet, richtig zu verstehen und einzuordnen. Sie sagt uns, dass da nicht nur blinde Mächte in uns und um uns am Werk sind, sondern dass es jemanden gibt, der mit großer und eisig kalter Intelligenz und mit einem listigen und starken Zerstörungswillen am Werk ist. Ja, wenn wir das für wahr halten, dann begreifen wir, liebe Gläubige, so manches viel besser als vorher. Und außerdem ist auch an diese Lehre vom mythischen, überholten Weltbild die Frage zu stellen, wenn Gott einem mythischen Weltbild, Entschuldigung, der Teufel einem mythischen Weltbild angehört, ja warum dann nicht bitteschön auch Gott selbst? Man kann doch im Namen der Überwindung früherer Vorstellungen eigentlich alles, was zum christlichen Glauben gehört, ad acta legen. Von der Schöpfung durch einen persönlichen Gott über die Erlösung durch dessen menschgewordenen Sohn bis hin zur Gegenwart etwa dieses Sohnes Gottes im hochheiligen Sakrament. Ist das denn nicht alles unwissenschaftlich und überholt? Und so ist es eigentlich nur inkonsequent, wenn moderne Theologen und Prediger nur den Teufel als überholt erachten und die anderen Wahrheiten unseres Glaubens nicht. Und liebe Gläubige, in Wirklichkeit stellt sich ja meistens, wenn man genauer hinschaut, bei denen, die die Existenz des Teufels leugnen, heraus, dass sie auch mit ganz vielen anderen Dingen unseres Glaubens ihre Schwierigkeiten haben, ob sie das nun offen sagen oder nicht. Die zweite Behauptung lautete, der Teufel sei letztlich nur die Personifizierung des Bösen, das der Mensch in sich selbst findet, eine Projektion nach außen. Und tatsächlich kommt es manchmal vor, dass Menschen etwa dem Priester sagen, ich habe das und das getan, aber das war nicht ich, das war ja der Teufel, der durch mich gewirkt hat. Doch, liebe Gläubige, normalerweise ist das eben nicht der Fall. Im Gegenteil, Menschen, die die Existenz des Teufels für gegeben halten, erkennen sich dennoch für schuldig, wenn sie nämlich der Versuchung durch den Bösen nachgegeben haben. Und außerdem findet man ja auch, wenn man den Teufel leugnet, immer noch genügend Gründe, warum man selber nicht verantwortlich ist. Da spricht man dann von der bösen Gesellschaft und ihren Zwängen, von den schlechten Eltern, die mich so verzogen haben, von der schweren Kindheit, die ich hatte und überhaupt von meiner psychischen Veranlagung, die mich zu bestimmten bösen Taten geneigt macht. Eine Tatsache jedenfalls ist, diejenigen, die die Existenz des Satans in Abrede stellen, neigen für gewöhnlich viel mehr dazu, sich selbst von Schuld freizusprechen, als diejenigen, die die Existenz des Satans für gegeben halten. Die dritte These schließlich meinte, dass alle Krankheit, alle Besessenheitsfälle im Neuen Testament sich letztlich auf körperliche oder psychische Krankheiten zurückführen ließen. Tatsächlich, bei manchen dieser Besessenheitsfälle kann man das wohl sagen. Und auch die Stummheit im heutigen Evangelium ließe sich vielleicht als eine Erkrankung verstehen. Aber was ist denn zum Beispiel mit dem Besessenen von Gerasa, aus dem die Dämonen sprechen und sagen, unser ist Legion, und die dann der Herr aus diesem Menschen herausschleudert in eine Schweineherde, die sich schließlich im See ertränkt. Na, das muss aber eine komische, körperliche oder seelische Krankheit sein, nicht wahr, die von einem Menschen ausgeht und in eine Schweineherde fällt. Ich muss ehrlich sagen, dass daran zu glauben mir viel schwerer fällt, als hier Dämonen, persönliche Mächte anzunehmen. Und auch die Worte im heutigen Evangelium von dem aus dem Menschen vertriebenen bösen Geist, der nun durch öde Gegenden schweift, schließlich mit 7 anderen zurückkehrt und sich wieder über die Seele hermacht, auch das lässt sich doch nur verstehen, wenn nicht von einer Krankheit, sondern von realen, persönlichen Geistwesen die Rede ist. Ja, das gesamte Evangelium des heutigen Sonntags verliert seinen Sinn, wenn es sich hier nur um Erkrankungen handeln soll. Und so ist es, liebe Gläubige, eindeutig ein Irrweg, die Existenz des Teufels und seines Anhanges zu bestreiten. Die Sendung unseres Herrn ist von Anfang an, den Fürsten dieser Welt zu besiegen und herauszuschleudern aus dem angemaßten Bereich seiner Herrschaft. Das ganze Wirken Jesu ist gar nicht mehr verständlich, wenn dann nicht auch der Gegenspieler mit seinem Heer wäre, der den Menschen unterjocht und in den Abgrund ziehen will. Und ebenso wird Lehre und Tun unserer heiligen Kirche vollkommen unverständlich. Angefangen von den Taufexorzismen, die freilich im neuen Ritus ganz arg reduziert und entstellt sind, über die Fragen, widersagst du dem Satan, seiner Macht und seinen Werken, bis hin zu zahllosen lehramtlichen und liturgischen Texten. Und diejenigen, die jetzt in unseren Tagen wieder von der Priesterbruderschaft St. Pius X. die ganze Annahme des Zweiten Vatikanischen Konzils fordern, denen sei ins Stammbuch geschrieben, liebe Gläubige, dass auch das letzte Konzil vom Teufel spricht. Etwa im Missionsdekret, Gott sandte seinen Sohn in unserem Fleisch, damit er durch ihn die Menschen der Gewalt, der Finsternis und des Satans entreiße und so die Welt mit sich versöhne. Ich wäre mal interessiert daran, wie viele von diesen Inquisitoren der Konzilstreue an die Existenz des Satans glauben. Diejenigen aber, von denen sie fordern, das ganze Konzil anzunehmen, die sind mit Sicherheit davon überzeugt, dass es den Satan und seinen Anhang gibt. Die Lehre der Existenz von Teufel und Dämonen ist eine verbindliche Glaubenslehre, ohne die alles andere letztlich unverständlich bleibt. Liebe Gläubige, am Ende nimmt das heutige Sonntagsevangelium eine eigenartige Wendung. Das ist ein merkwürdiger Schwenk, wenn plötzlich eine Frau auftritt und den Leib preist, der Jesus getragen, sowie die Brust, die ihn genährt hat. Jesus gibt dieser Frau recht. Ja, er überbietet das, was sie sagt, indem er hervorhebt, selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Ja, was hat denn bitteschön dieser Schluss des heutigen Evangeliums mit dem Vorangegangenen zu tun? Sehr viel. Es gibt, so sagt uns der Glaube und so zeigt uns auch die Erfahrung, die Besessenheit des Menschen durch den Bösen. Also das Wohnen von Dämonen in der Seele und im Leib eines Menschen. Aber, das sagt uns das Evangelium am Ende, es gibt auch den Menschen, in dessen Seele und in dessen Leib nie ein anderer gewohnt hat, als das ewige Wort, nämlich Jesus Christus selbst. Es gibt das vollkommene Gefäß Gottes, an das der gefallene, niemals seine Hand anlegen konnte. Den Menschen, in dem der Teufel restlos vollständig besiegt ist. Und das ist Maria. Und es fällt nun auf, dass diejenigen, die zusammen mit Herbert Haag vom Teufel Abschied genommen haben, es meistens auch ausgesprochen oder unausgesprochen von Maria getan haben. Selten, dass jemand, der die Existenz des Satans leugnet, ein inniger Marienverehrer werde. Und das liegt wohl auch daran, dass der Teufel, von dem Sie Abschied genommen haben, von Ihnen keineswegs Abschied genommen hat. Und dass er Sie deshalb gegen diejenige aufbringt, die er zutiefst hasst. Weil in ihr, in ihrer unbefleckten Empfängnis und in der Geburt ihres Sohnes, der alten Schlange, das Haupt zertreten wurde. Deshalb wollen wir im Kampf gegen den Satan uns vor allem auch mit ihr verbinden, in der der Stärkere zum ersten Mal den Starken niedergerungen hat. Unter ihrem Schutz und Schirm werden wir den Sieg gegen den Fürsten dieser Welt davontragen und dem Reich des ewigen Königs angehören. Amen.